Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, mir geht es nicht so, wie es Marlies ist gegangen auf dem Schildhorn, dass ich rede und ihr versteht mich nicht. Das wäre wirklich nicht das, was ich mir würde wünschen. Und man kann auch zittern da vorne und sich schwach fühlen, wenn man keine Medikamente hat, merke ich gerade. Also das ist möglich. Aber wir wissen, wer die Stärke gibt. Und bevor ich anfange mit der Predigt, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt. Der Vorteil, wenn man da vorne steht, ist, der müsst mir fast zuhören. In der Regel ist man ja höflich, gerade als Schweizer, man bleibt sitzen und tut mindestens so, wie man würde hören. Und das nutze ich jetzt einfach mal eiskalt aus. Und zwar für etwas, was schon lange auf unserem Herz ist als Familie. Einfach euch als Gemeinde mal herzlich Danke zu sagen. Danke, wie ihr uns wieder aufgenommen hier. Wie ihr uns willkommen geheissen. Danke für euer Gebet, für unseren Abschluss in Kenia, für die Reise, für das Ankommen. Aber auch für die vielen lieben Zeichen. Wenn ich denke, als wir ins Buddy-Häuschen kamen, es war zwar eiskalt, nur 3 Grad. Und ja, wir sind ein bisschen aus wärmeren Gefilden gekommen. Aber es war alles voll, es war dekoriert, Lebensmittel drinnen. Und einfach, wir haben sehr viel Liebe und Wertschätzung erlebt. Und für das möchte ich einfach ganz fest danken, sage ich euch als Gemeinde. Einfach ein herzliches Danke. Ja, bei meinen Vorbereitungen für heute Morgen habe ich mir überlegt, ob ich so ein Experiment wagen soll. Und ehrlich gesagt habe ich den Mut nicht gehabt. Ich habe mir überlegt, wie ihr würdet reagieren, wenn ich heute Morgen einfach da vorne stehen und nichts sagen. Ich könnte euch ein bisschen anlächeln. Ich könnte vielleicht ein paar nette Floskeln weitergeben. Ich könnte meinen Charme walten lassen, sofern ich überhaupt Charme habe. Aber ich würde nichts zu unserem Predigtext, die Apostelgeschichte 2, 14 bis 41 sagen, also keine Predigt. Es nimmt mich Wunder, wie ihr würdet reagieren oder mindestens, was ihr würdet denken. Einige von euch würden vielleicht denken, predigt man so in Afrika? Wir haben uns das anders vorgestellt. Der Kari hat auch nicht viel bewegt in Afrika. Kann nicht sein so. Andere wären froh, dass sie bei der letzten GV mich nicht gewählt hätten. Weil würden sagen, also ich bin nicht schuld, haben wir jetzt so einen komischen Pastor, der nichts sagt. Das ist nicht meine Verantwortung. Einige würden sich vielleicht fragen, ob ich wirklich Lohn bekomme Ende Monat und für was. Und ich bin sicher, es gibt noch viele andere Gedanken, die ihr euch mischt. Klar ist, ich würde so ausser die Unmut bei euch einfach nichts bewegen. Es würde einfach nichts passieren. Es hätte keine Auswirkung, es würde keine Leben berühren und schon gar keine Leben verändern. Das schlicht und einfach, weil ich meine Aufgabe als Pastor nicht würde wahrnehmen. Ich würde nicht dieser Berufung, meiner Verantwortung entsprechend leben und handeln. Ich wäre wie ein Bäcker, wenn ihr in die Bäcke fahrt am Sonntagmorgen, dann würde er sagen, ja, heute habe ich nicht backen. Oder ihr bringt euer Auto in die Garage und dann sagt, Auto flicken tue ich nicht mehr. Ich würde einfach nicht das machen, für das, was ich denke bin. Kurz, wie immer, wenn das passiert, wenn jemand nicht seiner Rolle entsprechend seine Aufgabe ausführt, dementsprechend handelt und lebt, dann gibt es Probleme. Dann passieren Sachen nicht, die passieren sollten. Dann bewegt sich nichts. Natürlich ist das nur ein Beispiel und entspricht nicht der Realität. Oder vielleicht eben doch. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das genau die Rolle ist, die wir als Christen spielen in unserer Gesellschaft. Wir übernehmen die Rolle nicht mehr, die Gott uns eigentlich zugedacht hat. Wie wir das Zeugnis heute Morgen gehört haben, viel schweigen wir einfach und tun nicht das, was zu uns Gott hat berufen. Wir sind zwar freundlich und nett und wir versuchen natürlich auch möglichst niemandem auf den Schlips zu stehen. Wir probieren keine hohen Wellen zu werfen, uns endlich zu verstecken. Aber dementsprechend bewegen wir nicht mehr viel. Ich habe mich wirklich schon gefragt, sind wir als Gemeinde noch relevant? Manchmal, wenn ich so von den Medien höre, wie andere Gemeinden im Fadenkreuz sind, vor allem das ICF, ich will nicht sagen, das sollte unser Ziel sein, in den Medien vor allem vorzukommen. Aber warum schreibt niemand über uns? Haben wir noch Kultur, Konturen? Stehen wir für etwas ein? Und ich bin sicher, da fordert uns unser heutiger Text raus. In Apostelgeschichte. Generell, die Apostelgeschichte in Englisch bedeutet, heisst das Buch Acts, also Handlungen. Da geht es um etwas. Da tut jemand etwas. Da könnte man sagen, natürlich, Gott tut etwas. Das stimmt. Aber Gott handelt in der Apostelgeschichte durch seine Jünger. Durch seine Leute, die er berufen hat. In den letzten Predigen über die Apostelgeschichte haben wir, in der letzten Predigt haben wir uns mit Pfingsten befasst, ein Stück weit. Wie der Heilige Geist ist ausgegossen worden über die Nachfolger von Jesus. Und wie Gott so hat seine Jünger ausgerüstet und ihre Leben bewegt. Und heute schauen wir ein bisschen mehr an, für was hat er sie eigentlich ausgerüstet. Was sollen sie jetzt tun? Frank hat uns gesagt, das war so ein Kernsatz für mich, dass leidenschaftliche Nachfolger bewegt sind durch den Geist Gottes. Gott löst eine Bewegung aus. Und die Bewegung, wenn wir bewegt sind von Gott, sollen wir wieder in Bewegung gebracht werden, um andere Leute zu bewegen. Und ich finde wirklich, das Zeugnis besser hätte es nicht können passen. Das ist genau das, was wir heute Morgen gehört haben, was passiert, wenn wir unsere Rolle einnehmen. Und das ist, jetzt hoffe ich, das geht. Ich bin ein bisschen mit der Technik überfordert hier. Das war so ein bisschen ein Kulturschock für mich, wie viel Technik wir hier haben. Das ist mein Thema heute Morgen. Bewegte Zeugen, die bewegen. Wir sind Zeugen, die bewegt worden vor Gott, um wieder etwas zu bewegen in dieser Welt. Das ist unsere Aufgabe. Klar, wir haben gehört in den letzten Predigen ganz stark, zuerst muss uns Gott bewegen. Gott will uns zuerst berühren. Durch das Gebet, durch den Heiligen Geist. Aber dann muss etwas passieren. Dann darf die Bewegung weitergehen. Und wie das konkret aussieht, wenn wir in dem langen Text, den wir heute haben, Apostelgeschichte 2, 14 bis 41, 27 Versen, wenn wir das miteinander anschauen. Aber keine Angst, wir werden nicht jeden Vers einzeln anschauen. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass bewegte Zeugen nutzen Gelegenheiten. Gelegenheiten, die Gott ihnen schenkt. In den Versen vorher, bei der Ausgießung vom Heiligen Geist, sehen wir, dass die Ausgießung vom Heiligen Geist nicht ein Geheimnis war, nicht etwas, was so im Stillen ist passiert. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott ist so nicht sichtbar, so nicht erfahrbar. Aber in der Bibel sehen wir, wenn Gott sich offenbart, dann zieht er manchmal eine richtige Show ab, könnte man sagen. Der ist Sturm, der ist Feuer, der wackelt es, der ist Erdbeben. Und genau das ist passiert. Es ist eher Chaos verursacht worden, wo der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Da wird ein Brausen beschrieben, wie von einem Sturm. Eine Volksmenge ist zusammengelaufen, hat angefangen zu staunen, ist verwirrt gewesen und hat viele Fragen gehabt. Was geht hier ab? Was soll das Ganze? Natürlich, wie immer, sie waren auch später da gewesen, wo ihre eigenen Erklärungen hatten, was das bedeutet. Die haben einfach zu viel gesoffen. Ich weiss nicht, ich habe noch nicht so viel mit betrunkenen Menschen zu tun gehabt, aber ich habe schon. Und meine paar Erfahrungen sind, dass die meistens nicht mehr klar und deutlich reden. Und schon gar nicht in einer fremden Sprache, die sie nicht geredet haben. Also die Erklärung war irgendwo völlig abstrus gewesen. Aber da ist die grosse Menge zusammengekommen mit Fragen, und was jetzt? Was würdest du tun in der heutigen Zeit, wenn du in einer solchen Situation wärst? Zum Beispiel, du bist irgendwo unterwegs im Zug oder im Restaurant und du hörst ein Gespräch von ein paar Menschen über den Glauben, über Lebensfragen. Du merkst, sie diskutieren über den Sinn des Lebens und was das mit Gott und dem im Hut hat. Und du hörst das und du merkst, die sind verwirrt, die haben Fragen, was du tust. Vielleicht würdest du auch wie der Petrus handeln, wenn wir lesen, dann nehmen wir jetzt den Faden auf, Apostelgeschichte 2, Vers 14, was, wie Petrus gehandelt und die anderen Jünger von Jesus. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Juda und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Ich weiss nicht, wie viele von euch sich schon mal so in ein Gespräch eingemischt haben. Da waren eben ein paar diskutiert über den Glauben und ihr steht auf, steht her und sagt: Hey Leute, ich habe die Antwort. Hört zu, ich habe etwas, das ihr unbedingt hören müsst. Hört jetzt mir zu. Also wir persönlich würden sofort ein paar gute Gründe, andere würden es Ausreden nennen, einfallen, wieso ich nicht würde handeln wie der Petrus. Wir können zum Beispiel sagen: Hey, wir leben heute in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur. So etwas macht man bei uns in der Schweiz einfach nicht. Vergiss es. Und wir können sagen: Ich bin ja nicht ein Apostel. Oder? Ich bin nicht so speziell gesalbt. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin nicht Evangelist. Oder das ist doch viel zu provokant. Das tut völlig einem anderen Privatsphäre, tut die völlig berühren, tut die durcheinander bringen. Aber Petrus hat nicht so gedacht. Er war bewegt von dem, was er mit Jesus, mit dem Heiligen Geist hat erlebt und ist jetzt aufgestanden und hat die Gelegenheit genutzt, die Gott ihm hat gegeben, die Gott seiner Gemeinde hat gegeben. Die meisten von uns, wir kennen die Geschichte. Wir haben sicher die Verse schon gelesen. Die Pfingstpredigt von Petrus. Und wir nehmen selbstverständlich an, dass das logisch war, dass der Petrus so gehandelt hat. Aber ich glaube, dass es eben das nicht war. Dass es auch für den Petrus und die ersten Jünger ein Glaubensschritt war, so in die Öffentlichkeit hineinzutreten. Bis jetzt haben sie sich eher zurückgezogen. Sie haben sich versteckt, sie haben gewartet. Und jetzt ist der Punkt gekommen, eine Gelegenheit gekommen, die Gott hat geschenkt, für jetzt wirklich diesen Schritt rauszutun, vor die Leute in die Öffentlichkeit. Und sie haben sie haben die Gelegenheit genutzt. Jerusalem war menschlich gesehen nicht gerade der beste Ort gewesen, für die Jesusbewegung wieder neu in Gang zu bringen. Also das hätte man überall können machen. Entweder neu in Rom, aber nicht in Jerusalem. Wieso? Dort ist Jesus verurteilt worden und hingerichtet worden. Genau dort. Dort ist die Bewegung eigentlich zerschlagen worden. Die Verantwortlichen dafür waren immer noch in der Macht. Da hat sich noch gar nichts geändert. Pilatus war noch der, die Hohepriester, die Pharisäer, die waren auch der. Die Stadt war noch voll von Menschen, die auch geschrauen haben, das Kreuz mit ihm. Es waren alles andere als würden wir sagen, geeignete Bedingungen gewesen. Und wir sollten nicht vergessen, dass das alles noch ganz frisch war. Es sind noch nicht 2 Monate vergangen, wo Jesus, wo das Gerücht ist umgegangen, der Jesus, der hingerichtet wurde, ist auferstanden. Die Stadt war noch völlig aufgewühlt von dem Ganzen. Die Wunden bei den Jüngern waren frisch, aber auch bei den Römern und bei den Juden, die den Jesus verworfen haben. Die haben gesagt, das ist ein Aufrührer, die Römer, und die Juden haben gesagt, das ist ein Gotteslästerer. Das wären alles Gründe gewesen, um zu sagen, die Gelegenheit kommt einfach zu früh. Gott wartet noch ein bisschen. Wir sind noch nicht nachher. Die Stadt ist noch nicht nachher. Die Leute sind noch nicht nachher. Aber Petrus war bewegt gewesen und hat die Bewegung weitergegeben. Durch den ersten Schritt in die Öffentlichkeit hat Gott durch seine Zeugen, hier vor allem durch Petrus, aber auch für die anderen, ist ja nicht alleine aufgestanden. Die 11 sind auch aufgestanden. Sie waren bei ihm. Die Geschichte auf unserer Erde für immer verändert. Er hat neue Geschichte geschrieben. Aber es hat es gebraucht, dass die Gelegenheit ist genutzt worden. Ich meine, wir können uns mal überlegen, was wäre passiert, wenn die Jünger die Gelegenheit nicht hätten genutzt. Wenn sie einfach wären, sie hätten ja rausstehen und sagen: Oh, habt ihr das gut da gehört? Was ist echt das? Aber dann einfach nichts tun. Oder so tun, wie uns geht das nichts da. Einfach nicht sagen, was sie mit Gott erlebt haben. Ich weiss nicht, ob es die FG Gwatt heute würde geben, wenn die Jünger die Gelegenheit nicht hätten genutzt. Und ich denke mir, dass es uns oft nicht an Gelegenheiten fehlt. Dass wir uns entscheiden müssen, die zu nutzen. Aber wenn wir sie nutzen, dass eben etwas sich bewegen kann, dass etwas verändert werden kann, dass Geschichte geschrieben wird. Mir ist wichtig, etwas möchte ich heute Morgen sicher nicht sagen, dass wir jetzt in einen blinden Aktivismus hineinfallen müssen. Dass wir sagen können, ja, der Kari hat gesagt, jetzt müssen wir einfach etwas tun. Wir dürfen nicht vergessen, der Petrus hat das nicht selber gemacht, die Gelegenheit. Gott hat die Gelegenheit geschaffen. Und ich bin überzeugt, er schafft noch heute Gelegenheiten für uns. In der Regel ist es nicht, dass wir nicht genug tun. Die Frage ist, ob wir das tun, ob wir die Gelegenheiten nutzen, die wirklich Gott uns hat geschenkt. Ob wir das Richtige tun, das ist die Frage. Und das ist auch das, ich möchte mit euch auch Epheser lesen, wo für mich der Paulus auf den Punkt bringt. Im Epheser 2, Vers 10. Sicher auch ein Vers, den wir alle kennen, dass es nicht um einen blinden Aktivismus geht, und jetzt müssen wir einfach wieder mal etwas tun, sondern dass es um das geht, dass wir das tun, was Gott will, was Gott für uns vorbereitet hat. Der Petrus sagt, Epheser Kapitel 2, Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und hier wieder, zuerst hat Gott es geschaffen. Gott setzt uns in Bewegung. Gott hat Sachen vorbereitet für uns. Aber Paulus sagt auch, jetzt ist es an uns, das, die Gelegenheiten zu nutzen, das auszuführen. Das Handeln von Petrus und den anderen war in der Bibel verwurzelt. Petrus sagt das deutlich in den Versen, die folgen, bringt er die Bibelstelle von Joel, Kapitel 3, 1 bis 15, wo er sagt, hey, das, was ihr hier erlebt, das, was wir hier tun, ist nicht einfach etwas, was wir selber uns ausdenken. Das hat der Prophet vorausgesagt. Wir stehen auf biblischem Boden. Wir tun das, was Gott schon hat vorbereitet für uns. Und ich denke, es ist wichtig, dass unser Tun, was auch immer wir tun, dass das mit der Bibel übereinstimmt. Dass es eben nicht nur darum geht, selber Sachen zu kreieren, Möglichkeiten. Und das hilft uns, Gelegenheiten, die Gott uns gibt, zu unterscheiden von den vielen, vielen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben heute Möglichkeiten, wir könnten noch so viel mehr tun, auch als Gemeinde. Aber die Frage ist, ist es das, was Gott will? Ist es die Werke, die er vorbereitet für uns? Ich sehe noch ein weiteres Kriterium, das wir uns immer wieder fragen müssen. Wenn wir das tun, tun wir Sachen, die für Gott Priorität haben. Nummer 1 Priorität bringt der Petrus am Schluss im Vers 21, was für Gott immer Nummer 1 Priorität hat. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gelegenheiten haben immer Vorrang, wo wir nutzen sollen, wo es darum geht, Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen. Menschen zu dem Gott zu bringen, dass sie ihn lernen können und dass sie ihn anrufen können und gerettet werden. Das hilft uns auch, die richtigen Prioritäten zu setzen. Aber es geht nicht um einen blinden Aktivismus. Es geht darum, damit Menschen zu Gott her bewegt werden können, müssen wir unsere Gelegenheiten nutzen. Zuerst müssen wir bewegt werden und dann sollen wir uns bewegen, dass wir das weitergeben können. Und es braucht noch mehr dazu. In unserem Text sehen wir, was es noch braucht. Bewegte Zeugen bezeugen Jesus Christus. Ich möchte lesen, Verse 22 bis 24 in Apostelgeschichte 2. Der Petrus sagt, ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hat es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Mir beeindruckt das, wie es der Petrus einfach auf den Punkt bringt. Welche Akzente das er setzt, was er ins Zentrum setzt. Wie er sagt, bei dem, was wir euch haben zu sagen, geht es um Jesus. Um nichts anderes. Petrus geht hier gar nicht auf das Pfingstwunder ein, von Sprache redet. Er zieht nicht ein Wunder, ein Geschehnis ins Zentrum. Vom Brausen vom Himmel, von diesem Sturm. Es ist nicht eine Effekthascherei, die er hier tut. Er bezeugt einfach Jesus. Zuerst geht es um Jesus Christus. Er steht im Zentrum. Er ist der, um den es geht. Gerade heute bin ich überzeugt, müssen wir aufpassen, dass wir das nicht verlieren. Als Christen. Ich habe gemerkt, Christen heutzutage setzen sich für sehr viele gute Sachen ein. Und wir machen das von ganzem Herzen. Wir setzen uns ein für die Erhaltung von gesunden Werten unserer Gesellschaft. Wir setzen uns ein für Ehe und Familie. Für den Schutz vom ungeborenen Leben. Immer mehr kommt bei uns, auch bei Evangelikalen, dass sind wir sensibilisiert, dass wir unsere Umwelt müssen schützen müssen. Dass wir uns müssen für die Ungerechtigkeit in dieser Welt einsetzen, gegen Armut, für Menschenrechte, gegen Menschenhandel. Wir werden immer sensibilisierter für das. Und das ist gut. Das sind alles gute, richtige und wichtige Sachen. Sie sind sogar biblisch. Wir sollen das tun. Aber ich sehe auch eine Gefahr drin. Eine wissenschaftliche Untersuchung in den USA hat gezeigt, dass viele Menschen, die nichts mit der Bibel und nichts mit Jesus im Hut haben, haargenau wissen, gegen was wir Christen alles sind. Wir sind gegen Homosexualität, wir sind gegen alles mehr in den Augen von diesen Leuten, die Spass macht, die cool ist. Wir sind einfach so ein bisschen zurückgeblieben. Oder? Wir stammen vom anderen Planeten. Wir sind ein bisschen Aliens. Und so werden wir angeschaut. Aber die Leute wissen nicht mehr, für was wir eigentlich stehen. Warum dass wir uns für das ungeborene Leben einsetzen. Warum uns Leben wichtig ist. Und was ich mich frage, wenn wir uns als Christen für so vieles einsetzen und investieren, was richtig ist und wichtig ist, warum hört man dann immer wieder jammern, dass wir trotzdem nicht viel bewegen? Liegt es einfach an der bösen Zeit, der Endzeit, in der wir drin leben? Sollten wir uns besser zurückziehen, isolieren, wie das so einige Gruppen tun? Oder auch, ja, es Gemeinden gibt, die finden, hey, das ist die böse Welt, da dürfen wir nicht, da wollen wir uns nicht beschmutzen damit. Aber von der Bibel her denke ich, würden wir mit dieser Erklärung viel zu kurz greifen. Und würden so unsere Verantwortung und Rolle, die wir haben, als Zeugen von Jesus nicht gerecht werden. Das ist nicht das, was Gott von uns will, dass wir uns zurückziehen. Ich sehe einen anderen Grund. Wir folgen viel nicht mehr dem Beispiel eben von Petrus und den ersten Christen. Die in erster Linie zuerst mal Jesus bezeugen. Es geht um Jesus Christus. Er soll im Zentrum stehen. Das soll unser Erste sein, wo es darum geht. Viel nehmen wir aus falscher Rücksicht raus. Jesus stellen wir ihn nicht mehr ins Zentrum. Wir wollen eben, wie ich schon gesagt habe, wir wollen nett sein. Aber es ist verheerend. Nicht nur, dass wir als Christen selber unsere Identität abschwächen, untergraben und im Extremfall sogar verlieren. Dass eben die Leute nicht mehr wissen, für was wir stehen. Wirklich stehen. Nur noch, für was dass wir dagegen sind. Noch viel schlimmer ist es, dass wir Menschen nicht mit dem in Kontakt bringen, wo die Antwort ist auf all die schweren Fragen vom Leben. Dass wir den Menschen wie Jesus vorenthalten. Weil Jesus ist der, den die Menschen wirklich brauchen. Ihn müssen wir bezeugen. Ihn müssen wir ins Zentrum stellen. Er alleine kann wirklich echte Veränderung schaffen. Er hat Kraft. Wie Petrus das auch sagt, im Vers 36 bringt er es noch so richtig auf den Punkt. Es steht also unzweifelhaft fest. Und ganz Israel, man könnte auch sagen, ganz Gott, ganz Thun, soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ich wollte einfach noch eins deutlich sagen. Mir geht es nicht darum, dass wir uns als Christen nicht mehr für das ungeborene Leben einsetzen oder für biblische Werte, für Umweltschutz oder Menschenrecht. Aber wichtig ist, dass die Hauptsache bleibt in unserer Verkündigung, in unserem Leben, in unserem Zeugnis. Und das ist eine Person, die gelebt auf dieser Welt, Jesus Christus. Und wenn wir das verlieren, dann haben wir eigentlich als Christen alles verloren, um das, was wirklich geht. Und dann haben wir am Schluss nichts mehr zu sagen. Und wir bewegen nichts mehr. Die Gesellschaft verändert sich nicht mehr, indem wir versuchen, alles in Watte zu verpacken. Aber sie verändert sich, wenn wir Jesus wieder ins Zentrum stellen. Zuerst in unserem Leben, aber auch im Leben oder in unserer Verkündigung für das, was wir uns einsetzen. Beim Bezügen von Jesus gibt es zwei verschiedene Arten, die hier der Paulus braucht. Im Vers 32 sagt er, dass die Jünger Zeugen sind für die Auferstehung von Jesus. Das ist das persönliche Zeugnis. Das ist das, was wir anderen Menschen sagen, was Jesus uns bedeutet, wie wir Jesus erleben in unserem Leben, wer er für uns ist. Aber Petrus untermauert das persönliche Zeugnis mit ganz vielen Stellen aus der Bibel, wo er den Israeliten aufzeigt, dass auch das Wort Gottes Jesus als der bestätigt, wo er hat gesagt hat, dass er ist. Das ist das Zeugnis der Schrift. Und beides, ich glaube, ich habe das sogar noch drauf, genau, und beides gehört rein, und beides ist wichtig. Ich denke, im Anfang, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die Jesus noch überhaupt nicht kennen, und für die die Bibel ein Märchenbuch ist, ist es wichtig, sicher auch mal das persönliche Zeugnis. Das ist das, was die Menschen interessieren. Was hat der Jesus in deinem Leben überhaupt verändert? Wie erlebst du den Jesus? Das ist das, was die Leute wissen wollen. Aber das persönliche Zeugnis muss früher oder später auch ergänzt werden durch das Zeugnis der Bibel. Unser persönliches Erleben von Gott ist nicht allumfassend. Und wir erleben Gott alle unterschiedlich. Und das kann Leute sogar verwirren. Und dort muss dann auch wieder das Wort reinkommen, muss die Bibel reinkommen, die unser Zeugnis bestätigt. Ich weiss, das würde in der FG Quad sicher nie vorkommen, weil wir sind eine bödelte Gemeinde und bei uns ist alles schön und gut und unsere Zeugnisse sind klar. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass uns auch unser Zeugnis, das wir haben, mit der Bibel übereinstimmt. Wie gesagt, es wird bei uns nie vorkommen, aber ich habe Geschichten gehört, und vielleicht habt ihr das auch gehört, wo jemand behauptet, Gott hat mir gezeigt, ich kann meine Frau verlassen. Da ist keine Liebe mehr da, unsere Ehe ist nicht mehr glücklich, ich werde nicht mehr befriedigt in unserer Ehe. Und Gott will, ich bin sein Kind, Gott will, dass ich glücklich bin. Darum kann ich aus der Ehe ausbrechen. Leute tun zum Teil ihre Sünden bedecken, indem sie sagen, ja, für Gott ist das okay, das, was ich hier tue. Ich habe Frieden darüber. Auch wenn die Bibel etwas anderes sagt. Oder auch so falsche Lehren, wo es plötzlich heisst, ja, weißt du, wenn Jesus hast, dann löst all deine Probleme. Wenn Jesus hast, Das ist vor allem so etwas, was wir sehr stark in Kenia haben erlebt, eben das Prosperous Gospel, so das Wohlstandsevangelium. Es hat sogar es gibt einen Song in Sueli, der sagt, früher bin ich zu Fuss unterwegs gewesen, heute habe ich ein Mitsubishi mit Jesus. Das ist kein Witz. Also komm zu Jesus und gleich bist, hast du ein tolles Auto. Aber das stimmt überhaupt nicht mit dem überein, was die Bibel uns sagt. Unser Zeugnis ist wichtig, dass wir Jesus bezeugen, aber dass das vom Wort Gottes unterstrichen wird, untermauert wird. Wenn immer jemand etwas über Jesus sagt, eine Lehre weitergeht, eine Prophetie, darf das nicht über die Bibel rausgehen. Muss das mit dem Wort Gottes, mit dem Neuen Testament, mit dem Alten Testament übereinstimmen. Und sonst wird es gefährlich. Sonst enden wir dort, dass unser Zeugnis auf einmal irrelevant wird, wenn die Leute nachher auf der Bibel studieren. Oder dass wir unsere Erlebnisse über Gottes Wort stellen. Eine Erlebnistheologie, sagt man dem. Es geht darum, was ich erlebe, wie ich es empfinde. Meine Gefühle stehen im Zentrum. Nicht, was die Bibel sagt. Und das ist sehr gefährlich. Da kommen wir in das hinein, was wir ja in unserer heutigen Zeit auch sehr stark finden. Du kannst deine Religion und dein Gottesbild selber basteln, oder? Gott ist so wie ihn gesehen, wie ich denke, dass er ist. Das ist mein Gott. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht der Gott Jesus, der sich hat offenbart auf dieser Welt. Das ist irgendjemand anderes. Darum ist es wichtig, bewegte Zeugen bezeugen Jesus Christus und nicht ihre Vorstellungen von ihm. Ihr Wunschdenken. Dass wir Jesus immer, wie Petrus das hat gemacht, dass wir sagen, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Das muss im Zentrum stehen. Und nichts anderes. Ich bin überzeugt, als Christen werden wir wieder dann mehr bewegt oder können wir mehr bewegen, wenn uns bewusst ist, wenn wir wirklich überzeugt sind, dass das Evangelium die beste Botschaft ist, die wir dieser Welt bringen können. Dass es nichts Besseres gibt. Und dann werden uns Zeugen auf einmal Botschafter. Bewegte Zeugen sind Botschafter. Lasst uns noch die letzten Verse lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 38. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Das persönliche Zeugnis von Petrus und den anderen Jüngern und das Zeugnis von der Schrift hat die Menschen, hat die Zuhörer bewegt. Es ist in ihr Herz hineingegangen. Obwohl Petrus, ich glaube, das dürfen wir sagen, sehr deutlich war und nicht gerade diplomatisch. Der hat ihn gekreuzigt. Ich habe mich wirklich gefragt, wie viele Gemeinden der Petrus heute als Pastor würden anstellen. Oder wie viele der Petrus würden einladen für eine Evangelisation. Er ist ein Hardliner. Der ist schroff. Der ist nicht so diplomatisch. Ich denke, wir hätten Angst. Wir würden den Petrus sicher nicht gerade als Toleranz oder Feinfühlung herstellen. Aber was wir hier sehen, ist, welche Rolle ein Zeugnis in der Verkündigung hat. Das Zeugnis bereitet den Weg für die Botschaft vor. Und ich denke, noch eins, das Zeugnis, das wir heute Morgen gehört vom Walter, hat das auch gezeigt. Du hast zuerst gesagt, was dir der Jesus bedeutet, oder? Warum du Bibel lesest. Und so ist der junge Mann plötzlich, ich sage ihm jung, ich bin ja 42 von dem, oder? Der junge Mann wird immer offener für die Botschaft jetzt vor der Bibel. Und das gilt nicht nur für ein Zeugnis, das mit Wort weitergegeben wird. Das gilt generell auch für das Zeugnis, das wir einfach durch unser Leben, wenn wir einfach leben, weitergeben. Der Johannes der Täufer hat das gleich gemacht, fast wie der Walter. Er war einfach ein Zeuge, ein Wegbereiter für Jesus. Für die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Und genau das dürfen wir auch sein. Aber irgendwann werden aus den Zeugen werden Botschafter. Zuerst einmal sind wir natürlich Botschafter, weil Gott uns hat die Botschaft anvertraut, das Evangelium. Wie es der Petrus hier weitergibt. Kehrt um, kommt zu Jesus, vertraut ihm und als Zeichen für euer Vertrauen lasst ihr euch taufen. Natürlich ist das sehr in einer Kraft der Form, wie er das hier weitergeht. Und es heisst weiter unter, er hat noch viel anderes gesagt. Und hat, hat den Leuten die Botschaft weitergegeben, aufgezeigt, die Dringlichkeit, wie wichtig das ist. Was mir ist aufgefallen, ein Petrus, seine Botschaft war kurz und klar. Nicht kompliziert und hochtheologisch. Und auch hier stellt Petrus Jesus wieder ins Zentrum. Kommt zu dem Jesus. Ich denke, als Christen stehen wir manchmal in Gefahr, je mehr dass wir wissen, das Evangelium verstehen, es unnötig komplizierter machen, als es eigentlich ist. Der Petrus gibt uns hier, und besonders gerade den Theologen und Pastoren, ein gutes Beispiel, dass das Evangelium nicht schwer ist und kompliziert. Und dass es keine lange Predigt braucht, damit die Worte kraftvoll sind und etwas bewegen. Ich will mir das selber merken. Dass es nicht einfach, es sind nicht die vielen Worte, die es ausmachen. Und ich denke, das ist eine Ermutigung, oder sollte eine Ermutigung sein für uns alle. Für jeden von uns heute Morgen, wir müssen keine Theologen sein oder Profiverkündiger, um das Evangelium weiterzugeben. Gott möchte jeden brauchen, auf die eine oder andere Art, dass wir Botschafter sein können, die Botschaft von Jesus Christus weitertragen. Ganz einfach. Petrus war selber ja auch kein Profi-Theologe. Überhaupt nicht, er war Fischer. Und die Ersten, die Jesus verkündigt oder bekannt gemacht haben, waren Hirten. Nicht Pharisäer, keine Priester, keine Pastoren. Ganz einfache Leute, die noch nach Stall haben geschmeckt. Aber die hat Gott gebraucht und die haben sich gebraucht. Botschafter sein heisst natürlich nicht nur eine Botschaft haben. Es bedeutet auch, dass Gott sich hat entschieden, mit uns Menschen sein Reich zu bauen. Für mich ist das eines der grössten Geheimnisse, das ich wirklich nicht verstehe. Warum hat Gott sich entschieden, mit mir und dir sein Reich zu bauen? Also ich habe das Gefühl, wenn ich Gott wäre, hätte ich gesagt, Engel sind viel effizienter. Kostet auch weniger, oder? Sie werden auch nicht müde. Sie sind perfekt. Aber Gott hat gesagt, nein, ich will euch als Botschafter haben. Unperfekte Menschen. Für meine perfekte Botschaft weiterzugeben. Er will uns bewegen durch seine Gnade, damit wir die Welt bewegen. Paulus bringt das für mich so schön auf den Punkt im 2. Korintherbrief. Eine ganz sichere, bekannte Stelle, 2. Korinther 5, Vers 20, wo er sagt, 2. Korinther 5, Vers 20, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist unsere Aufgabe als Botschafter. Und es wird hier auch wieder, das Doppelte wird wieder deutlich. Gott befeigt uns, Gott braucht uns, Gott rettet uns. Aber wir dürfen es tun. Wir dürfen uns als Werkzeug brauchen. In diesem Vers wird beides beschrieben. Unsere Aufgabe als Botschafter von Gott und auch unsere Kernbotschaft. Lasst euch mit Gott versöhnen. Kommt wieder in die Beziehung mit Gott kommen. Gott liebt euch. Gott will uns brauchen, um Leben zu bewegen zu ihm her. Um Menschen mit ihm wieder in Verbindung zu bringen. Und weil Petrus sich von Gott hat brauchen lassen, weil er und die anderen Jünger diesen Schritt in die Öffentlichkeit haben gewagt, Jesus hat bezogen mit einem klaren Zeugnis, zu einer klaren Botschaft, sind an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben gekommen, haben sich dem Jesus unterstellt. Das ist, ja, wenn ich höre, wir beten für möglichst jeden Monat eine Bekehrung, und das ist schon Glaube, ich weiss, weil wir können es nicht machen, aber das sind 3000 an einem Tag zum Glauben gekommen. Durch ein klares Zeugnis, durch eine einfache Botschaft. Natürlich hat Gott gewirkt. Aber ich frage mich, was würden wir als Gemeinde bewirken, wenn wir das, was wir heute Morgen hier gelesen haben, in der Apostelgeschichte 2, 14 bis 41 wirklich würden ernst nehmen und umsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass die Suche nach einem neuen Gebäude eine neue Dringlichkeit würde bekommen. Dass wir wirklich ein ernsthaftes Platzproblem könnten haben in einer kurzen Zeit. Und nicht, weil es wir einfach machen können, weil wir können es nicht machen. Die Frage ist, ob wir das überhaupt möchten. ob wir das überhaupt... Vielleicht lasse ich mich jetzt ein bisschen auf dünnes Eis raus. Ich weiss, gewisse Leute, es ist manchmal schwer, wenn die Gemeinde wächst und man kennt nicht mehr alle, oder? Und so, und die Gemeinde sich verändert und man fragt, ah, aber ich will doch meine Gemeinde zurück. Ehrlich gesagt finde ich das manchmal fast ein bisschen schizophren. Wenn wir das Evangelium verkünden, wollen wir ja Menschen erreichen. Aber wir können nicht Menschen erreichen und sagen, aber bitte kommt dann nicht in unsere Gemeinde. Oder? Das geht irgendwo nicht. Wir wollen Menschen reichen und ihnen ein geistliches Zuhause geben. Menschen aufnehmen in unsere Familie. Auch wenn das heisst, dass sich Sachen verändern, dass es nicht mehr gleich ist, dass man nicht mehr jedes Gesicht kennt. Und ich schon gar nicht jeden Namen. Ich bringe immer wieder die Namen durcheinander. Das ist übrigens eine Schwäche von mir. Und ich werde mich schon jetzt entschuldigen. Bei allen, die ich Walter sage, dabei heissen sie Werner. Und bei allen Heinzen, die ich Hans sage. Aber um das geht es nicht. Aber ich bin sicher, es würde wieder mehr passieren, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir unsere Gelegenheiten nutzen würden, die Gott uns gibt, wenn wir wirklich Jesus bezeugen, Jesus ins Zentrum stellen und die einfache Botschaft von ihm weitergeben. Ich weiss, wir hatten heute einen langen Text gehabt, auf vieles bin ich nicht eingegangen. Einfach, weil es viel ist. Und wir können wirklich tief graben. Aus diesem Text hätte man mehrere Predigten machen können, ohne Probleme. Aber mir hat der Text selber herausgefordert. Vielleicht rede ich gerade selber auch stark zu mir. Und die drei Sachen sind mir wirklich wichtig geworden. Ganz neu wichtig, was ich gesagt habe. Dass wir Gelegenheiten nutzen, als Gemeinde, als einzelne Christen, die Gott uns schenkt. Dass wir uns wagen, rauszutreten. Und dass wir so Geschichte schreiben können, miteinander. Dass wir vor allem Jesus bezeugen. Dass wir immer wieder Jesus ins Zentrum stellen. Weil er ist die Antwort für die Menschen. Für unser Leben, aber auch für das Leben von allen Menschen. Er ist der, der die Kraft hat, wirklich unsere Gesellschaft zu verändern. Und dass wir eine klare Botschaft haben, dass wir dürfen, jeder von uns dürfen Botschafter von Gott sein, für Menschen aufzurufen, versöhnet euch mit Gott. Gott liebt euch. Wir dürfen uns als Nachfolger von Jesus nicht zurückziehen, nicht isolieren von dieser Welt. Sonst nehmen wir unsere Rolle nicht wahr. Das wäre mein Experiment. Dann stehen wir einfach lieb da, lächeln, nicken und mehr bewegen wir nicht. Das ist nicht die Rolle, die Gott uns geben will als seine Zeugen. Ein Zeuge, der in Zeugenstand vom Gericht gerufen wird und einfach sagt, ich verweigere die Aussage. Macht keinen Sinn. Und manchmal sind wir leider so Zeugen. Aber wir dürfen und sollen aktiv sein als seine Zeugen, dass wir etwas bewegen. Ich habe da geschrieben, Als Christen müssen wir uns bewegen, damit sich etwas in der Welt bewegt. Und das nicht einfach aus eigener Kraft. Zuerst müssen wir von Gott bewegt sein. Und wir dürfen uns immer wieder neu von Gott bewegen. Ihm zuerst begegnen. Damit wir dann andere können bekannt machen mit ihm. Also lasst uns als FG Gwatt unser Umfeld bewegen, weil wir von Gott bewegt sind. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort, das uns immer wieder neu herausfordert, uns neu hilft, uns auf das Wesentliche auszurichten. Und das bist einfach du, Jesus. Du stehst im Zentrum, es geht um dich. Du bist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben, aber auch von dieser Welt. Und ich möchte dir Danke sagen, auch für das Privileg, dass wir Botschafter von dir sein dürfen. Dass wir dürfen bezeugen, was wir mit dir erlebt haben, dass wir aber auch die Bibel dürfen erklären dürfen, eben auch Menschen, die die Bibel nicht kennen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, als Gemeinde immer wieder ja, ins Zentrum zu stellen. Die Gelegenheiten zu nutzen, die du uns schenkst, und dass wir als Gemeinde und als Einzelne von dieser Gemeinde Gwatt eine klare Botschaft haben, die wirklich in deinem Wort gegründet ist. Bitte hilf uns, dass wir das ja, dass es nicht einfach wieder mal so ein Aufruf war, komm, wir bewegen etwas, sondern dass wir uns durch die Worte von dir dürfen bewegen, damit wir wieder etwas bewegen. Du weißt, wo jeder von uns steht. Du weißt Gelegenheiten, die du mir jeder von uns immer wieder schenkst. Und mach uns darauf aufmerksam, dass wir wirklich deine Botschafter sein können, die dich bezeugen und die Gelegenheiten nutzen, die du uns gibst. Danke dafür, Herr. Amen.